Das Thema Sterbehilfe ist in unserer Gesellschaft umstritten, ethisch und juristisch. Rechtlich ist die Lage so: Wer dabei hilft, wenn sich jemand aus freiem Willen selbst tötet, wird nicht bestraft. Lediglich eine besondere Form dieser Suizidhilfe, die geschäftsmäßige, auf Wiederholung angelegte, stand 5 Jahre lang unter Strafe. Das Gesetz zielte auf die organisierte Sterbehilfe. Verletzliche Menschen sollten vor ihren Angeboten geschützt sein. Und die Suizidassistenz sollte nicht zu einer normalen Form der Lebensbeendigung werden. Beides sind legitime Anliegen, befand das Bundesverfassungsgericht 2020 in einer historischen Entscheidung. Dennoch haben die Richter gesagt, das Verbot geht zu weit. Es höhle das Recht auf selbstbestimmtes Sterben aus. Seither steht es jedem Menschen frei, sich beim Suizid auch durch Organisationen helfen zu lassen, sofern er sich aus freiem Willen zu sterben entschieden hat.
Assistierter Suizid. Die Hintergründe von Selbsttötungen. Eine Sendung von Martina Keller.
2022 stieg die Zahl der Selbsttötungen erstmals seit langer Zeit wieder auf mehr als 10.000 im Jahr. Auch wegen der zunehmenden Zahl von begleiteten Suiziden?
Wir würden ja sagen, dass ein Teil der Zunahme der Suizidzahlen tatsächlich auch darauf zurückzuführen ist.
Ute Lewitzka, Psychiaterin an der Universitätsklinik Dresden und Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention.
Solange wie das aber nicht separat ausgewiesen ist, kann ich das nicht sicher sagen. Das heißt, die Steigerung der Suizidzahlen könnte auch durch andere Faktoren bedingt sein, weil wir leben gerade in Krisen und.
Die Daten zu Selbsttötungen werden vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht. Allerdings hat die Behörde bislang nicht den Auftrag, zwischen allgemeinen und assistierten Suiziden zu unterscheiden. Deren genaue Zahl ist deshalb unbekannt.
Es liegt schon nahe, dass eben dadurch, dass es das Bundesverfassungsgerichtsurteil gab und dass hier zunehmend ja das Wissen darum und auch die Bemühungen der Sterbehilfeorganisationen ja da sind und nicht nachlassen, sondern das wird ja eher von deren Seite befördert, dass diese Zahlen natürlich deutlich zunehmen werden.
Bislang existieren nur Schätzungen. Nach Angaben der 3 in Deutschland aktiven Sterbehilfeorganisationen haben sich seit 2020 mehr als 1.750 Menschen mit ihrer Unterstützung das Leben genommen, Tendenz steigend. Hinzu kommt eine unbekannte Zahl von Menschen, die von einzelnen Ärzten in den Tod begleitet wurden. Auch die Umstände des assistierten Suizids sind weitgehend unerforscht. Wissenschaftler aus München haben nun erstmals versucht, etwas Licht in das Dunkel zu bringen, indem sie Todesbescheinigungen ihrer Stadt auswerteten.
Das ist ja eine der Aufgaben der Gesundheitsämter, dass wir alle Todesbescheinigungen, die in unserem Amtsbezirk eingehen, sichten und archivieren. Und wir schauen uns da sowohl den sogenannten nicht vertraulichen Teil an, also da sind die Personendaten und so weiter drauf, und den vertraulichen Teil. Und das sind dann die Angaben auch zur Todesursache drin.
Sabine Gleich ist Ärztin und leitende Mitarbeiterin am Gesundheitsreferat der Landeshauptstadt München. Ihre Studie zur Praxis des assistierten Suizids wurde im Dezember 2023 in der Zeitschrift Rechtsmedizin publiziert. Gleich und ihre Mitautoren haben nicht nur Todesbescheinigungen analysiert.
Natürlich haben wir die Staatsanwaltschaft München I auch informiert und die haben das uns auch schriftlich genehmigt, weil wir als ergänzende Informationsquelle zu diesen Todesbescheinigungen noch die ganzen staatsanwaltschaftlichen Akten uns angeschaut haben.
Was ich zuerst sagen würde, ist, dass es natürlich wunderbar ist, dass wir jetzt überhaupt das erste Mal Daten haben, dass es eine zwar kleine, aber doch sehr systematische und sehr fundierte Untersuchung gibt, die verschiedene Quellen auch mit dazu bezogen hat, was ich sehr wichtig finde bei dem Thema.
Psychiaterin Ute Lewitzka.
Und die wirklich mal drauf geschaut hat, was passiert hier gerade in Deutschland. Und wir können natürlich davon ausgehen, dass das nur ein Bruchteil dessen ist, was sonst noch in Deutschland passiert. Aber genau dieser Bruchteil macht mir große Sorgen.
Der Studienzeitraum waren 3 Jahre, 2020 bis 2022. Und da konnten wir insgesamt 37 Fälle identifizieren. Ein Ehepaar war dabei.
Die Forschenden hatten vor Untersuchungsbeginn vermutet, dass vorwiegend Menschen im letzten Stadium einer unheilbaren Krankheit Suizidassistenz in Anspruch nehmen. Vielleicht auch Patienten mit einem schwerwiegenden neurologischen Leiden, etwa einer hohen Querschnittslähmung. Doch sie wurden überrascht. Die meisten waren keineswegs sterbenskrank.
Das waren weitgehend hochbetagte Menschen, also 80 und älter, die chronische Erkrankungen hatten. Im Durchschnitt, die Statistik sagt 3,5, und auch geriatrische Einschränkungen, also Seh- und Hörstörungen. Und was uns auch aufgefallen ist, dass bei 14 der 37 Patienten ein chronisches Schmerzsyndrom angegeben war.
Nur ein Fall war ein sogenannter Palliativpatient. Der Mann litt an einem Glioblastom, einem bösartigen, in der Regel unheilbaren Hirntumor, und befand sich im letzten Stadium seiner Krankheit.
Palliativpatienten scheinen doch sehr gut aufgehoben zu sein, auch mit der Schmerzmedikation, sodass der Wunsch zu einem Suizid da gar nicht vorherrscht.
Matthias Graf, Leiter des Instituts für Rechtsmedizin an der Ludwig-Maximilians-Universität München und Mitautor der Studie.
Und das lässt uns nochmal die Frage aufwerfen, sind die Suizidenten, die wir in dieser Studie hatten, tatsächlich alle objektiv beraten worden, dass es andere Möglichkeiten gibt?
Fast immer waren Sterbehilfevereine an Vorbereitung und Durchführung der Suizide beteiligt. Nur in zwei Fällen waren die behandelnden Ärzte auch die Sterbehelfer. Die Suizidhelfer setzten zwei Methoden ein, um die Selbsttötung zu ermöglichen.
In 30 Fällen ein Narkosemittel. Das wird bei uns hier in Deutschland standardmäßig zur Einleitung von Narkosen und Allgemeinanästhesien eingesetzt. Das muss man über die Vene geben.
Ein Arzt legt den Zugang und der Suizidwillige selbst muss das Rädchen an der Infusion öffnen, damit das Sterbemedikament in seine Adern fließen kann. Im Schnitt schliefen die Menschen nach einer Minute ein. Nach knapp 8 Minuten waren keine Lebenszeichen mehr feststellbar.
Der zweite, das sind Tabletten. Die sind als Arzneistoff zugelassen. Das ist nicht ganz so komfortabel, denn da muss man, um eine entsprechende tödliche Dosis zu bekommen, 100 Tabletten ungefähr einnehmen.
Die gewollte Nebenwirkung des stark überdosierten Arzneimittels ist ein beschleunigter Herzschlag, der in ein Kammerflimmern übergeht und so den Tod des Suizidwilligen herbeiführt. In 2 von 7 Fällen kam es aber offenbar zu Komplikationen. Der Tod trat mit Verzögerung ein.
Wir haben da einen Angehörigen, der auch Arzt ist, der angegeben hatte, dass gegen Mittag, so gegen 1 Uhr, die Tabletten genommen wurden und er sei erst gegen 19 Uhr verstorben. Also das wären dann 6 Stunden.
Der Suizidwillige hatte einen Herzschrittmacher, der offenbar dem Kammerflimmern entgegenwirkte und das Herz am Schlagen hielt. Für die Angehörigen ein Albtraum. Der Betroffene selbst hat sein langes Sterben vermutlich nicht bewusst miterlebt, weil er mit dem Sterbemittel ein sedierendes Präparat einnahm. In einem weiteren Fall gehen die Forscher von einem verzögerten Sterben aus, weil sie bei der Obduktion der Suizidentin Geschwüre in der Speiseröhre fanden.
Diese Geschwüre in der Speiseröhre, die brauchen eine gewisse Zeit, bis sie sich ausbilden. Das heißt, das war bei uns bei der Sektion ein Hinweis darauf, dass der Tod nicht sehr schnell eingetreten ist.
Die Geschwüre, sagt Graf, seien eine Folge der Tabletteneinnahme.
Die Vorschrift sagt ja, dass sie ungefähr 100 Tabletten auflösen sollen. Das ist schon eine Riesenmenge. Und wenn die zum Teil noch verklumpt sind oder nicht ganz aufgelöst sind und sowas legt sich auf die Speiseröhre, dann macht das einen lokalen Entzündungsreiz und sie haben dann irgendwann ein Geschwür. Das geht nicht in Minuten. Also von daher muss man sagen, diese orale Variante ist nicht sicher sehr schnell.
Sterbehilfevereine versichern stets, der assistierte Suizid sei eine sanfte und sichere Art zu sterben, anders als der Suizid allgemein.
Ich will jetzt nicht über viele Suizidmethoden reden, aber aus meiner Sicht gibt es durchaus welche, die sanfter sind, als sich jetzt mit 100 Tabletten eines oralen Medikaments umzubringen.
Wie sicher und schnell ein Suizidmittel wirkt, wird nicht systematisch erforscht. Aufwendige Studien, etwa mit Kontrollgruppen, wie sie in der Medikamentenentwicklung nötig sind, existieren für Sterbemittel nicht. Kein Wissenschaftler würde sie konzipieren, kein Ethikkomitee sie genehmigen, keine Universität oder Pharmafirma sie finanzieren. Man ist also auf Erfahrungswerte oder die Auswertung vollendeter assistierter Suizide angewiesen. Eine 2022 publizierte Studie aus Kanada basiert auf Daten von etwas mehr als 3500 Menschen, die sich begleitet das Leben nahmen. Es wurden verschiedene Mittel eingesetzt, alle über die Vene. Die Forschenden registrierten Spannen von einer Minute bis zu mehr als 2 Stunden, bis der Tod eintrat. In 42 Fällen gab es Schwierigkeiten. Zum Beispiel verlängerte sich das Sterben, sodass ein zweites Medikamentenkit gegeben wurde. Insgesamt war die Zahl der Komplikationen aber gering, anders als bei Tabletten.
Ich kann erbrechen und dann kann ich das Ganze aspirieren, das heißt, es kommt in die Lunge, theoretisch. Wenn ich Tabletten oder Arzneistoffe erbreche, dann habe ich einen Wirkungsverlust, weil wenn die Hälfte draußen ist, dann wirkt die andere Hälfte nur. Und es ist auch beschrieben, gerade bei älteren Menschen, sogenannte paradoxe Reaktionen, eben auf Beruhigungsmittel. Das heißt, dass die total hyperaktiv werden.
Eine andere, ebenfalls 2022 veröffentlichte Untersuchung wertete Daten aus Kanada, den USA und verschiedenen europäischen Ländern aus. Bei todbringenden Tabletten wurden Komplikationen wie Erbrechen, Übelkeit oder Brennen berichtet. Im US-Staat Oregon registrierte man in 15% der Fälle Komplikationen bis hin zum Wiederaufwachen. Weil Tabletten längst nicht immer so wirken, wie sie sollen, empfahl die kanadische Dachorganisation der Suizidhelfer Ärzten: Lasst euch im Voraus von den Klienten genehmigen, dass ihr zu aktiver Tötung übergehen dürft, falls der Eintritt des Todes sich verzögert. In der Tat war nach den Daten für 2018 der Suizid in der Hälfte der Fälle nach 60 Minuten noch nicht vollendet, sodass Ärzte von dieser Möglichkeit Gebrauch machten. In Deutschland fordern Sterbehilfeorganisationen unterdessen ein bestimmtes Suizidmittel zum Einnehmen, von dem man sich weniger Komplikationen beim Sterben verspricht. In der Schweiz wird dieser Wirkstoff seit langem eingesetzt. Hierzulande fällt er unter das Betäubungsmittelgesetz. Das ursprünglich als Schlafmittel entwickelte Medikament darf nicht verordnet werden, weil es leicht überdosiert werden kann, die Atemfunktion lähmt und zum Tode führt.
Ich möchte mich ungern sozusagen in diese Richtung äußern, dass ich jetzt gut finde, dass es dieses oder jenes Mittel ist, weil ich nach wie vor daran glaube, dass wir eigentlich in unserer Gesellschaft dazu kommen sollten, die Menschen so gut zu begleiten, dass sie gar nicht in die Suizidassistenz müssen oder das sozusagen für sich einfordern müssen. Dann bräuchte ich nämlich auch die Diskussion nicht, welches Mittel ich zur Verfügung stelle.
Psychiaterin Lewitzka ist in der Frage zwiegespalten.
Das Bundesverfassungsgericht-Urteil ist da und ja, wenn ich hier unter ethisch, moralisch, ärztlich, menschlichen Gesichtspunkten gucke, möchte ich natürlich auch nicht, dass da ein unnötiges Leiden dabei ist. Das ist auch klar. Also das wäre ja auch furchtbar.
Den Autoren der Münchner Studie, Sabine Gleich und Matthias Graf, bereiten insbesondere die von ihnen dokumentierten Umstände des assistierten Suizids große Sorge. Zum Beispiel übernahm in fast jedem zweiten Fall ein einzelner Arzt sämtliche Aufgaben. Er verfasste eine Art Gutachten, ob sich der Sterbewillige aus freiem Willen für den Suizid entschieden hatte, half bei der Selbsttötung und stellte am Ende auch noch die Todesbescheinigung aus.
Wir haben halt keine Kontrolle, also dass wir quasi ein Vier-Augen-Prinzip hätten, wie das sonst bei kritischen Entscheidungen der Fall ist.
Und das Zweite ist, es sollte auch, genauso wie es bei jeder anderen Aufklärung vorgeschrieben ist, eine Zeit eingeräumt werden, wo die Leute sich das nochmal in Ruhe überlegen können.
In der Hälfte der Fälle lag weniger als eine Woche zwischen der Fertigstellung des Gutachtens und der Suizidhilfe. Einmal war es sogar nur ein einziger Tag.
Bei jedem operativen Eingriff wird hinterher drum gestritten, war denn die Zeit, um sich das zu überlegen, wirklich ausreichend oder ist der Patient zu der Operation gedrängt worden? Und hier gibt es gar keine Regelung. Und diese Chance der Meinungsänderung, der Abwägung, vielleicht auch das Berücksichtigen von Alternativen, die in einer objektiven, unabhängigen Beratung aufgezeigt werden, das fehlt hier.
Besonders problematisch ist aus Sicht der Forschenden der Umgang mit Suizidwilligen, die psychiatrische Einschränkungen aufweisen. 7 der 37 Menschen hatten beispielsweise in der Vorgeschichte einen erfolglosen Suizidversuch unternommen, was häufig auf eine Depression hindeutet. Bei 4 Personen waren beginnende kognitive Einschränkungen dokumentiert. 8 litten nachweislich unter einer Depression, eine unter einer Demenz. 2 Menschen standen unter Betreuung. Die Forschenden haben sich die Fälle, bei denen ein einziger Arzt für alles verantwortlich war, separat angeschaut.
Bei diesen 17 Fällen hatten 6 Fälle psychiatrische Diagnosen, aber wir hatten kein einziges psychiatrisches Gutachten.
Was für Qualifikationen hatten denn dann die Ärzte, die dann die Gutachten erstellt haben?
Allgemeinärzte, Internisten, Anästhesisten, Gynäkologen.
Und die haben sich dann die psychiatrische Begutachtung zugetraut?
Offensichtlich.
Für Ute Lewitzka ist das schwer nachvollziehbar. Zwar ist eine Begutachtung durch einen Psychiater nicht gesetzlich vorgeschrieben, weil die Suizidassistenz noch gar nicht gesetzlich geregelt ist, aber sie hält sie für notwendig.
Gerade bei den psychiatrischen Erkrankungen, das ist natürlich unser Feld, da würde ich voraussetzen, dass dort mindestens auch eine Sichtweise von einem Fachmann für diese Erkrankungen eingeholt wird. Denn das sind ja auch vor allen Dingen die Erkrankungen, die die ganze Freiverantwortlichkeit am meisten oder am stärksten tangieren können.
Wie heikel die Frage des freien Willens bei einem psychisch kranken Menschen sein kann, selbst wenn ein Psychiater involviert ist, zeigt ein Urteil vom 1. Februar 2024. Das Landgericht Essen verurteilte Johann Spittler, einen 81-jährigen Facharzt für Neurologie und Psychiatrie, wegen Totschlags in mittelbarer Täterschaft zu 3 Jahren Gefängnis. Spittler hatte einem Mann bei der Selbsttötung assistiert, der nach Überzeugung des Gerichts unter einer akuten paranoiden Schizophrenie sowie einer mittelgradigen Depression litt. Er sei deshalb nicht in der Lage gewesen, seinen Suizidentschluss aus freiem Willen zu treffen. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Verteidigung und Staatsanwaltschaft haben Revision eingelegt. Das Urteil bedeutet nicht, dass psychisch Kranke grundsätzlich unfähig sind, einen freien Willen zu entwickeln.
Da kann es durchaus Phasen geben, wo ein Mensch tatsächlich wenig Symptome hat, nicht eingeschränkt ist und auch klar entscheiden kann.
Ute Lewitzka mahnt dennoch zu Vorsicht.
Gerade bei diesen psychischen Erkrankungen, die auch sehr fluktuieren können, sehr wechselhaft sein können, finde ich es extrem schwierig, weil in einem Moment kann ein Mensch noch ganz klar sein, im nächsten Moment nicht.
Es war natürlich berührend und es war auch bewegend. Es war aber auch, ich war natürlich ein bisschen angespannt, weil man möchte natürlich auch alles auf jeden Fall richtig machen.
Was macht die Suizidassistenz mit den Sterbehelfern? Maike Hoffmanns erinnert sich an ihr erstes Mal.
Man möchte und muss ja auch darauf achten, dass die Abläufe so gestaltet sind, dass eben die Medikamente in der richtigen Reihenfolge gegeben werden, die Zubereitung in Ordnung ist. Man möchte, dass dieser Vorgang so sicher wie möglich ist für das Mitglied, aber trotzdem möchte man ja, dass es für das Mitglied auch empathisch ist und dass es auch merkt, dass man persönlich ihm zugewandt ist.
Hoffmanns ist Leiterin der Sterbebegleitung im Verein Sterbehilfe mit Hauptsitz in Zürich und einem Büro im Hamburger Schanzenviertel. Die gelernte Rechtsanwaltsgehilfin hat mittlerweile sehr oft Suizidassistenz geleistet. Wie oft genau, weiß sie selber nicht. 100 Mal könnte es schon gewesen sein, meint sie. Wie geht es ihr damit?
Ich denke, da geht es mir nicht anders, als es Krankenschwestern geht, als es Hospizmitarbeitern geht, Palliativpflegern geht. Auch in der Palliativpflege ist es ja auch sicherlich so, dass das nicht nur etwas Trauriges ist. Es ist nicht nur so, dass bei den Begleitungen das geweint wird. Da wird auch ganz viel gelacht, häufig. Und es ist nicht so, dass es bei mir irgendetwas Negatives hinterlässt.
Hoffmanns sagt, sie sei eher zufällig zu ihrer Tätigkeit für den Verein Sterbehilfe gekommen.
Ganz einfach, indem ich die Stellenanzeige gesehen habe, in dem stand, dass man sich bewerben könnte für eine Stelle hier in einem Verein, der sich für Menschenrechte einsetzt. Dann habe ich erfahren, dass es eben um Sterbehilfe ging. Und dann habe ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt, habe alles darüber gelesen, was ich lesen konnte, habe überlegt, ob die Arbeit was für mich ist, ob ich dahinter stehe, wie ich mich überhaupt zu dem Thema stelle. Und habe mich dann eben beworben, nachdem ich mich entschieden habe.
Aber es wäre gut, wenn da mal systematisch geguckt wird, welche Personen sind das, aus welchem Kontext kommen die, was hat die geprägt, was hatten die überhaupt zu diesem Punkt gebracht, dass die sagen, ich mache das. Und ich bin mir sehr sicher, dass es bei den meisten von denen eine Vorgeschichte gibt, also einen Bezug zu diesem Thema gibt. Ja, und welche anderen Motive bis hin zu bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen bei diesen Menschen vorliegt, würde mich sehr, sehr interessieren.
Solche Studien existieren nicht. Es gibt lediglich einige wenige Untersuchungen dazu, was die Suizidhilfe mit den Menschen macht, die unterstützend daran teilnehmen. Generell ist in Gesellschaften, die Suizidassistenz oder Tötung auf Verlangen schon länger legalisiert haben, eine Banalisierung zu beobachten, eine emotionale Abstumpfung und Normalisierung. So fasst der Schweizer Psychiater Raimund Klesse internationale Beobachtungen und Berichte zusammen. Aber auch Belastungsreaktionen wurden registriert.
Wenn das in Belgien oder in den Niederlanden irgendwo in einer Pflegeeinrichtung gemacht wird und dann gibt es medizinisches Personal, da gibt es Krankenschwestern, Pfleger etc. Und was es mit denen macht, die ja auch alle einverstanden sind weil sonst würden sie nicht dabei sein. Es bleibt ja überall eine freiwillige Entscheidung, ob ich jemanden begleite, ob ich das tue. Und trotzdem merkt man, dass es was mit denen macht, dass es eine höhere eine Zunahme gibt, auch von psychischen Problemen später, tatsächlich auch bis hin zu posttraumatischen Belastungsstörungen.
Das Gleiche gilt für Angehörige, die einen assistierten Suizid begleiten. Für sie gibt es deshalb an der Medical School Berlin ein Beratungsangebot.
Die meisten, die sich an uns wenden, die kommen eigentlich erst nach dem assistierten Suizid zu uns, weil sie dann doch im Lauf der Zeit dann merken, dass sie Schwierigkeiten damit haben.
Birgit Wagner ist Professorin für klinische Psychologie und Psychotherapie an der Medical School Berlin.
Eine andere betroffene Gruppe sind diejenigen, wo der assistierte Suizid bevorsteht. Also das ist allerdings nochmal so eine Gruppe, die ja relativ spontan sich häufig natürlich meldet. Oft ist es auch unter Zeitdruck, weil die Mutter oder der Vater den assistierten Suizid jetzt so in den nächsten Tagen oder Wochen dann auch begehen möchte. Und ja, das Angebot ist natürlich aus den Vorarbeiten von uns entstanden, dass ein assistierter Suizid für doch einen Teil der Angehörigen durchaus eine sehr belastende Situation sein kann im Nachhinein und auch mit psychischen Folgen einhergehen kann oder psychischen Erkrankungen.
Wagner hatte 2012 in der Fachzeitschrift European Psychiatry eine Studie veröffentlicht, die mithilfe von Exit Deutsche Schweiz durchgeführt wurde. Sie hat dazu Familienmitglieder oder enge Freunde von Menschen befragt, die sich begleitet das Leben genommen hatten. 1 bis 2 Jahre nach dem Suizid litt ein Fünftel der Befragten unter dem Vollbild oder mehreren Symptomen einer posttraumatischen Belastungsstörung, so die Auswertung eines standardisierten Fragebogens. 16% zeigten Anzeichen einer Depression. Die Werte lagen über dem, was für die Schweizer Bevölkerung im Allgemeinen berichtet wird. In der Beratungsarbeit an der Medical School ist für Wagner ein Aspekt auffällig.
Letztendlich, was so alle dann schon als sehr belastend erleben, ist so ein Termin, ein Sterbedatum festlegen zu müssen. Also der dann irgendwie in 3 Wochen ist oder in 4 Wochen ist, wo dann Überlegungen sind, schaut einer in den Terminkalender und sagt, nee, da kann ich nicht. Das hat dann plötzlich so etwas, sowas Administratives. Und das ist eigentlich immer die Situation, die eigentlich fast alle berichten, dass sie die als ganz, ganz schwer fanden. Und dann eben natürlich auch diese Zeit bis dahin.
Den eigenen Tod planen zu können, ist hierzulande ein relativ neues Phänomen. Den Autoren der Münchner Studie geben die Ergebnisse ihrer Untersuchung zu denken. Könnte man einige Suizide verhindern?
Es sind so 3 Punkte: Einsamkeit im Alter, Schmerztherapie und akute Altersmedizin. Ich denke, das sind 3 Punkte, wo man mal ansetzen könnte.
Wir haben eine Studie, wo wir sagen müssen, aus rechtsmedizinischer Sicht und aus Sicht der Aufsichtsbehörde, Auffälligkeiten, wo wir sagen müssen, das sieht irgendwie unglücklich aus, weil nichts geregelt ist.
2 Gesetzentwürfe zu assistierten Selbsttötungen sind im Sommer 2023 im Bundestag gescheitert. Die Abgeordneten stehen vor einer schwierigen Aufgabe. Einerseits dürfen die Hürden für die Suizidassistenz nicht zu hoch werden. Das ergibt sich aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Andererseits müssen verletzliche Menschen in ihrer Autonomie geschützt und vor übereilten Entscheidungen bewahrt werden. Dazu gehört auch, gefährliche Angebote von Suizidhilfe zu verhindern. Es braucht vermutlich interdisziplinäre Kompetenz und einige Fantasie, damit diese Quadratur des Kreises gelingt.
Sie hörten IQ Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema assistierter Suizid. Die Hintergründe von Selbsttötungen. Eine Sendung von Martina Keller.
Hier noch ein Hinweis: Wenn Sie selbst in einer schwierigen Situation stecken und Suizidgedanken haben, gibt es möglicherweise einen Ausweg. In vielen Fällen konnte bereits die Telefonseelsorge helfen. Wenn Sie Kontakt aufnehmen möchten, telefonseelsorge.de oder 0800 111 0111.